The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 18. Februar. Nun sei die Stunde Europas, so heißt es, nachdem die USA ihre Pläne bekannt gegeben haben, wie sie den Krieg in der Ukraine beenden wollen.
Wir reden von, das ist die Stunde Europas. Das habe ich zum ersten Mal 1991 gehört, als die Kriege in Jugoslawien ausgebrochen sind. Das ist eine sehr lange Stunde, die Europa seit 25 Jahren da hat, wo wenig passiert ist, um für die eigene Sicherheit selbst Sorge zu tragen.
So der Militärexperte Carlo Masala in der Sendung von Karin Mioska. Zumindest weiß Europa nun, was die Stunde geschlagen hat. Die USA wollen einen Waffenstillstand mit Russland verhandeln, absichern aber wollen sie ihn nicht. Das soll Aufgabe der Europäer sein. Gestern hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Treffen zur Lage in der Ukraine geladen. Anwesend waren unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie europäische Regierungschefs von Giorgia Meloni über Keir Starmer bis Olaf Scholz. Es ist nicht ohne Ironie, dass Macron die Initiative ergriffen hat. Als er 2017 seine Präsidentschaft antrat, hielt er eine Rede an der Sorbonne. Der Titel: Eine Initiative für Europa. Und darin plädierte er für ein auf dem Gebiet der Verteidigung selbstständig handlungsfähiges Europa. Heute, 8 Jahre später, ist Europa gezwungen zu handeln, ungeachtet seiner Fähigkeiten. Konkrete Ergebnisse hat das Treffen in Paris nicht gebracht. Das war aber auch nicht zu erwarten. Zumindest aber hat Europa ein Zeichen gesetzt. Nur auf die Symbolik wird konkretes Handeln folgen müssen. Die sicherheitspolitische Expertin Claudia Major formuliert es bei Tagesschau 24 so.
Ich hoffe, dass sich die Europäer einigen können, eine gemeinsame europäische Truppe aufzustellen, um einen Waffenstillstand abzusichern.
Und weiter?
Russland erlebt gerade, dass es für sein langes Durchhalten in diesem Krieg belohnt wird. Viele der russischen Forderungen hat der US-Präsident schon erfüllt. Kein NATO-Beitritt der Ukraine, Verhandlungen zwischen Russland und den USA statt mit der Ukraine. Das heißt, die russischen Ziele haben sich nicht verändert. Vielmehr, Putin ist gerade ermutigt, das doch noch einmal zu versuchen. Und deswegen ist die Absicherung eines Waffenstillstands zentral, weil es in unserem deutschen, europäischen Interesse ist, den nächsten Krieg in Europa zu verhindern.
Was nun die Fähigkeiten der Europäer angeht, so haben die USA den Mitgliedstaaten der EU und der NATO einen Fragebogen zukommen lassen. Darin wird unter anderem gefragt, welche nötige Größe müsste eine von Europa angeführte Friedenstruppe haben? Welche Maßnahmen müssten die Vereinigten Staaten und Partner bereit sein zu ergreifen, sollte Russland diese Kräfte angreifen? Und welche US-Unterstützungsleistung würde ihre Regierung als notwendig betrachten für ihre Teilnahme an diesen Sicherheitsarrangements? Die gute Nachricht: Solche Fragen lassen zumindest die Annahme zu, dass die USA sich in Sachen Sicherheit der Ukraine nicht ganz rausziehen werden. Zugleich wird deutlich, die Truppen wird Europa selbstständig stellen müssen. Der britische Premierminister hat bereits angekündigt, dazu bereit und willens zu sein. Zitat: Jeder Beitrag, den wir leisten, um die Sicherheit der Ukraine zu garantieren, hilft auch dabei, die Sicherheit unseres Kontinents und unseres Landes zu sichern. Zitat Ende. Was Deutschland angeht, so haben der noch amtierende Kanzler Olaf Scholz und sein Herausforderer Friedrich Merz erklärt, für eine Debatte über Friedenstruppen sei es noch zu früh. Scholz sagte nach dem Treffen in Paris, es sei eine unpassende Debatte zur falschen Zeit und über das falsche Thema. Zitat: Wir sind noch nicht beim Frieden, sondern mitten in einem brutal von Russland vorgetragenen Krieg, der ohne Rücksicht weiter vorangetrieben wird. Zitat Ende. Es ist Wahlkampf und die deutsche Politik ist noch in dem Modus, den Carlo Masala in Bezug auf Verteidigungsfragen eine ziemlich lange Stunde genannt hat. Die endet allerdings nach der Bundestagswahl. Eine künftige Bundesregierung wird über den deutschen Beitrag zur Sicherung der Ukraine entscheiden müssen, womöglich über die Entsendung deutscher Soldaten. Der künftige Kanzler, der aller Voraussicht nach Friedrich Merz heißen dürfte, wird dann wohl seine Kanzlerschaft mit einem Satz beginnen, den schon sein Vorgänger gesprochen hat.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp diskutieren im The Pioneer Ökonomie Briefing die wirtschaftliche und politische Lage in Deutschland vor der Wahl und ihre Hoffnung auf einen Einzug der Liberalen in den Bundestag.
Sonst wäre die ganze Opposition ist entweder links außen oder rechts außen. Und es gibt keine Opposition mehr in der Mitte.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf das mögliche Ende von Intel. Außerdem gratulieren wir einer Musikikone zum Geburtstag und dann machen wir noch die Entdeckung der Langsamkeit. Deutschland wartet nicht nur auf die Wahl am kommenden Sonntag, sondern auf die viel diskutierte, aber bislang nicht erfolgte Wirtschaftswende. Wer kann diese Wende einleiten? Genau darum geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts mit zwei renommierten deutschen Ökonomen, Lars Feld und Justus Haukapp.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Die beiden analysieren, wie realistisch eine echte Wirtschaftswende ist, warum Friedrich Merz die FDP attackiert und welche Folgen das für die Wähler der Union haben könnte. Professor Lars Feld leitet das Walter-Eucken-Institut und war bis zum Platzen der Ampel Berater des FDP-Finanzministeriums. Justus Haukapp ist Professor für Wettbewerbsökonomie in Düsseldorf. Das ganze Gespräch, moderiert von meiner Kollegin Josie Müller, können zahlende Pioneers bereits bei uns in der Pioneer-App oder auf unserer Webseite thepioneer.de hören. Auszüge hören wir jetzt.
Zoomen wir mal weiter auf, weg von konkreten Inhalten hin zum generellen Ton des Wahlkampfs. Der wird rauer, auch zwischen denen, die aus Sicht der Wirtschaft die vielleicht beste Koalition abgeben würden, also zwischen Union und FDP. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz meinte, die Wähler müssten sich überlegen, ob Stimmen für die FDP am Ende verlorene Stimmen sind. Was sagen Sie beide, was sind Ihre Gegenargumente?
Wählerinnen und Wähler treffen ja ihre Wahlentscheidung nicht einfach instrumentell. Und das steht hinter dieser Idee von Friedrich Merz, der sagt, die Leute sollten uns wählen, damit sie eine bestimmte Politik umsetzen können. Die Wählerinnen und Wähler wählen expressiv. Sie drücken ihre Stimmung aus. Und man kann natürlich auch expressiv für die Tierschutzpartei oder für Volt oder für welche kleinen Parteien, die nicht in den Bundestag kommen, immer wieder nutzen. Und diese Stimmen sind nicht verschenkt, weil sie schenken demjenigen, der wählt, zumindest eine gute Stimmung, weil man seine Wünsche ausdrücken konnte. Instrumentell, wenn man das Argument ernster nimmt, dann müsste man sagen, die CDU klebt im Moment bei 30% in den Umfragen. Wenn sie 1-2 Prozentpunkte mehr hat, weil die FDP verliert durch diese Kampagne von Friedrich Merz, ändert sich an den zukünftig möglichen Koalitionen so gut wie nichts. Insofern wäre vielleicht umgekehrt zu sagen, dass jede Stimme an die CDU-CSU, die verhindert, dass die FDP in den Bundestag kommt, eine verschenkte Stimme ist. Weil nur dann, wenn die FDP reinkommt, ist eine Möglichkeit da, die in den Koalitionsoptionen zusätzlich etwas verschafft, was jenseits einer schwarz-roten, einer schwarz-grünen oder gar, was vermutlich für das Fortkommen dieses Landes nicht besonders günstig wäre, einer schwarz-rot-grünen Koalition noch etwas verschaffen könnte.
Ich würde das auch so sehen, wenn solange es noch eine Chance gibt, dass die FDP über 5% kommt, hat man dann immerhin noch eine liberale Stimme im Bundestag. Das ist das, was mir persönlich so ein bisschen am meisten Sorge macht, dass die Alternative sonst wäre, die ganze Opposition ist entweder links außen oder rechts außen und es gibt keine Opposition mehr in der Mitte.
Es ist natürlich so, dass die kleinere Partei in einer Koalition mehr Einfluss auf ein Ergebnis hat, weil die marginale Stimme einer Partei oder eines Abgeordneten ist die entscheidende. Das ist die Minimum Winning Coalition, ja, also die Koalition, die das Mindestmaß sicherstellt, um zu gewinnen. Also von daher ist es logisch, dass es, wenn die Union wächst, im Grunde sogar eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie weniger Einfluss hat.
Soweit würde ich nicht gehen, sozusagen, weil man könnte sagen, desto weniger muss man möglicherweise auf einzelne Befindlichkeiten von einzelnen SPD-Abgeordneten Rücksicht nehmen, wobei das könnte auch für CDU-Abgeordnete im Einzelfall gelten. Und von daher ist der einzelne Abgeordnete vielleicht weniger relevant, als wenn ich wirklich, sagen wir, eine Mehrheit mit einem einzelnen, mit einer Stimme hätte im Bundestag. Also ich kann ein bisschen komfortabler regieren, möglicherweise. Ja, aber wir haben natürlich dann den, ja, sozusagen den Verlust einer marktwirtschaftlichen Stimme letztendlich. Ja.
Ja. Ich muss auch noch eine Bemerkung machen, warum Friedrich Merz das macht. Es hat natürlich mit was anderem zu tun, nämlich mit der Tatsache, dass das neue Wahlrecht Veränderungen herbeiführt. Und das gilt am Ende für die einzelnen Abgeordneten der CDU-CSU, die ja irgendwie sicherstellen wollen, dass sie wieder ins Parlament einziehen, dass sie wieder in den Bundestag einziehen. Weil die Union jetzt bei 30% rumkrebst und nicht bei 35 liegt, gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mehr der jetzigen Abgeordneten, die wieder antreten, die Wahlkreise gewinnen und dann auch in den Bundestag einziehen können, wenn weniger Parteien im Bundestag vertreten sein werden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum dann schon auch klar die Ankündigung kommt, wir verschenken gar nichts. Wir müssen zwingend versuchen, unsere Abgeordneten unterzubringen. Das ist die Unterstützung der Parteiführung für die Abgeordneten, die vor Ort kämpfen. Und insofern ist es ja ein Stück weit natürlich auch ein Versehen, würde ich sagen, der Ampelkoalition, die diese Schwierigkeit zu wenig geschätzt hat bei der Revision des Wahlrechts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nach der nächsten Legislaturperiode das gleiche Wahlrecht wieder angewendet wird.
Genau, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das ist genau der Punkt, den du sagst. Momentan gibt es ja so Einschätzungen, dass die CDU vielleicht 2/3 der Wahlkreise gewinnen könnte. Und dann ist schon abzusehen, dass wahrscheinlich nicht alle direkt gewählten Kandidaten in den Bundestag werden einziehen können. Das heißt, die mit den knappsten Ergebnissen, da wo es besonders schwierig war, den Wahlkreis zu gewinnen, sag ich mal, die werden dann rausgeschmissen. Während die Selbstläufer, die dürfen alle rein, ja, in den Bundestag. Das hat man sich so überlegt, sei ja mal dahingestellt, ob das eine besonders gute Überlegung ist.
Also politökonomisch, die es am meisten verdient hätten, in den Bundestag einzuziehen, die kommen dann nicht rein, ne? Also man muss aber auch sagen, und das gilt dann, wenn ich jetzt schon gesagt habe, die Ampelparteien haben das wohl nicht so richtig bedacht, wie das nach hinten losgehen kann, insbesondere die FDP nicht. Da muss man natürlich auch sagen, die CDU-CSU hat, insbesondere die CSU, hat ja den Vorschlag von Wolfgang Schäuble, das intern zu lösen, indem man den Wahlkreiszuschnitt verändert und dann weniger Abgeordnete im Bundestag hat, in der ja, Wahlperiode davor ausgeschlagen. Es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen für alle Beteiligten.
Das führt mich nochmal zurück zum Gekeile von Friedrich Merz gegen die FDP. Ist das nicht auch ein Stück weit, ja, unternehmerfeindlich? Eine Koalition von Union und FDP wäre doch mittel- und langfristig die wirtschaftsfreundlichste Option. Das heißt die ganze Zeit, wir brauchen tiefgreifende Reformen. Wir müssen aufhören, den oft falsch liegenden Staat in die Wirtschaft eingreifen zu lassen. Wir müssen die horrenden Transfers abbauen, die Subventionen, die nicht für nachhaltiges Wachstum sorgen. Das ist doch mit der SPD null zu machen.
Ja. Und das lässt, also mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Justus, dann doch ein bisschen enttäuscht zurück, weil wir die große Wirtschaftswende trotz aller weiterer Ankündigungen der CDU-CSU so nicht erleben werden. Die Sozialdemokraten sind dann seit 1998 an der Regierung mit einer Unterbrechung von 4 Jahren und sind seit 2013 mit dafür verantwortlich, dass wir diese Misere haben, die wir jetzt wirtschaftlich haben. Und haben das mit der Union zusammen zu verantworten. Und jetzt sollen die beiden wirklich gemeinsam die Karre aus dem Dreck ziehen. Mein Glaube lässt da langsam nach.
Ja, ich will nicht sagen, dass ich eine fatalistische Haltung da mittlerweile angenommen habe. Aber eine gewisse Skepsis ist doch zumindest ausgebrochen. Ich hatte direkt, nachdem dieses ganze Manöver kam, die Stimmen der AfD zu akzeptieren, zunächst den Verdacht, dass Friedrich Merz ausloten will, ob eine Minderheitsregierung drin ist. Dass er sagt, naja, wenn das jetzt klappt und hinterher sage ich, naja, mit den Grünen ist kein Staat zu machen. Naja, stimmt ja nicht, mit denen ist sehr viel Staat zu machen. Aber möglicherweise keine Regierung, die ich bilden will. Mit SPD klappt es nicht. Ich stelle mich jetzt zur Wahl und toleriere eine Minderheitsregierung, die mich selber zum Bundeskanzler wählt, nehme in Kauf, dass die AfD meinen Anträgen in der Zukunft zustimmen wird. Wie jetzt danach die Diskussion gelaufen ist, bin ich doch wieder skeptisch. Dazu war der Widerstand letztendlich bei vielen zu groß, auch in der CDU letztendlich. Aber ich hatte so ein bisschen den Gedanken, dass das ein Kalkül gewesen sein könnte, mal zu gucken, ob nicht auch eine Minderheitsregierung geht, um dann Wirtschaftsreformen auch durchzuführen mit den falschen Stimmen möglicherweise. Das scheint mir jetzt nicht mehr so zu sein. Von daher sind wir jetzt in so ein bisschen verfahrenen Situationen in dem Sinne, was kommt jetzt? Und da stimme ich dir zu, Lars. Mir scheint es so zu sein, dass sich Friedrich Merz gedanklich damit angefreundet hat, dass es schwarz-rot werden wird. Und dann sagt er, okay, jetzt geht es nur noch darum, möglichst vielen von meinen Parteifreunden auch zum Mandat zu verhelfen.
Nun wandern FDP-Wähler ja möglicherweise nicht nur zur Union, sondern, wenn auch vielleicht nur minimalst, auch zu Volt, die zumindest bei den Europawahlen ja ganz gut punkten konnten und sich selbst inzwischen so positionieren. Sie sagen, Volt ist die Zukunftspartei, die FDP ist eine Fortschrittsbremse. Herr Feld, Sie ziehen die Augenbrauen bis zum Anschlag hoch. Verbalisieren Sie das doch mal bitte.
Naja, also wenn man sich Volt anschaut, dann ist es ja eine Partei, die entstanden ist im Zuge der EU-Schuldenkrise und der Diskussionen, die wir dann hatten. Hat sich natürlich auch ein Stück weit an dem entzündet, was die AfD im politischen Spektrum im Hinblick auf diese EU-Schuldenkrise in ihrer Gründungsphase veranstaltet hat. Insbesondere EU-freundlich ist sie also gestartet, die Volt. Aber wenn man sie genauer anschaut, ist sie eigentlich ein Ableger der Grünen. Sie ist vielleicht ein bisschen weniger staatsgläubisch, also etwas mehr auch beim Klimaschutz in Richtung Markt unterwegs, aber in den meisten anderen Dimensionen sieht man da sehr, sehr klar die Nähe zur Grünen Partei. Und insofern wäre ich nicht davon überzeugt, dass Volt tatsächlich eine liberale Alternative ist zur FDP, insbesondere was Wirtschaftsfragen anbetrifft.
Lars, du hast recht, Volt ist zumindest heute, würde ich sagen, haben sie sich sehr den Grünen angenähert. In Zeiten der Gründung, sage ich mal so, habe ich das noch nicht so stark wahrgenommen. Aber mittlerweile nehme ich das genauso wahr wie du.
Das Gespräch in voller Länge finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Für Pioneers Only. Kommen Sie an Bord. Wir freuen uns auf Sie. Die Demokratie ist bekanntlich das beste politische System, weil man es ungestraft beschimpfen kann. So sagte es einst Ephraim Quichon, der große Satiriker. Klingt witzig, aber es steckt viel Weisheit darin. Widerworte sind in einer Demokratie nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Das wollen wir feiern, gemeinsam mit Ihnen. Wir touren durch Deutschland unter dem Motto Celebrating Democracy. 10 Bühnen, 10 Städte. Wir kommen mit unserem Live-Journalismus unter anderem nach München, Essen, Hamburg. Und Sie sehen alle, die Sie vom Hören oder Lesen kennen. Gabor Steingart, Jörg Thaddäus, Aleph Doğan, Chelsea Speaker und auch ich bin dabei. Für die erste Show am 26. März in Köln freuen wir uns auf den Bestseller-Autor Frank Schätzing und auf den Schauspieler Jan-Josef Liefers, der nicht nur Tatortkommissar ist, sondern auch ein streitbarer Freigeist.
In diesem Moment ist so ein Gefühl in mir entstanden, das habe ich immer noch. Es gibt eigentlich nur ein einziges Wort, das passend zu beschreiben. Und das Wort ist Freiheit.
Musikalisch wird das alles begleitet durch die Pioneer Liveband. Celebrating Democracy wird erneut gefördert durch die Bross Stiftung. Alle Infos, alle Tickets finden Sie in den Shownotes und unter tour.thepioneer.de. Also, wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind auch die großen Stellenkürzungen rund um das Kapitol ein Thema. In Washington D.C. fürchten viele um ihren Job wegen der Entbürokratisierungsoffensive von Elon Musk. Warum das auch die Märkte interessiert, das weiß unsere Frau in den USA, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, ganz konkret schießen dadurch tatsächlich die Arbeitslosenzahlen nach oben. Seit Trumps Amtsantritt haben 7.000 Menschen in Washington Arbeitslosengeld beantragt und ein Ende der Entlassungen ist auch nicht in Sicht. An der Börse wird das nicht so gern gesehen, weil eine steigende Arbeitslosigkeit immer auch mit einer sinkenden Wirtschaftsleistung zusammengebracht wird. Die Arbeitslosigkeit in Washington hat sich im Vergleich zu vor einem Jahr um 55% erhöht. Und man muss auch dazu sagen, dass Washington, was Arbeitslosigkeit betrifft, sowieso schon das Problemkind der USA ist. Nur in Nevada gibt es noch mehr Arbeitslose. Analysten schauen jetzt also genau hin, wie sich die Situation unter Trump dort weiterentwickeln wird.
Und dann an der aktuell beschäftigen Gerüchte bezüglich der Zukunft des angeschlagenen Chip-Herstellers Intel, die Anleger. Eine mögliche Aufspaltung des Konzerns steht im Raum. Anne, was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Und zwar haben die Konkurrenten TSMC und Broadcom Interesse an einer Übernahme geäußert, allerdings jeweils nur für bestimmte Geschäftsbereiche. Berichten zufolge interessiert sich Broadcom insbesondere für Intels Chipdesign- und Marketinggeschäft, während TSMC die Kontrolle über einige oder alle Chipfabriken von Intel in Betracht zieht. Aktuell sind die Gespräche allerdings noch in einem sehr frühen und informellen Stadium. Die beiden Unternehmen arbeiten auch nicht zusammen. Von der Intel-Führung heißt es nur, dass man Gespräche mit möglichen Käufern führt und dabei den Wert für die Aktionäre maximieren möchte. Die Trump-Regierung hat aber auch schon Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit geäußert und könnte sich auch noch gegen eine Übernahme durch ausländische Unternehmen stellen. Die Intel-Aktie hatte im vergangenen Jahr rund 60% verloren. Das Unternehmen hat es einfach nicht geschafft, rechtzeitig auf den KI-Trend mit aufzuspringen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eine der erfolgreichsten Rap-Ikonen aller Zeiten auch ein goldenes Händchen am Verhandlungstisch hat. Andre Young, eher bekannt als Dr. Dre, ist nicht nur der Hip-Hop-Produzent Amerikas, also quasi der Ralf Siegel des Gangster-Raps. Nein, er ist auch selbst Rapper und der Mann, der die Kopfhörermarke Beats by Dre gegründet hat und sie dann an Apple für 3 Milliarden US-Dollar vertickt hat. Was für ein Typ, und heute wird er 60 Jahre alt. Dr. Dre kommt aus Compton in Los Angeles. Ein Viertel, das geprägt ist von Gangs, Gewalt und Armut. Schwierige Gegend, schwierige Familienverhältnisse, Schwierigkeiten in der Schule. Und immer wieder begegnet ihm Rassismus. Sein Ventil wird der Rap. Dr. Dre lernt die Rapper Ice Cube und Eazy-E kennen. Sie gründen die Rap-Gruppe N.W.A. und bringen 1988 ihr erstes erfolgreiches Album heraus. Straight Outta Compton. Es ist die Geburtsstunde des Gangster-Rap. Brutal direkt und gnadenlos authentisch. Straight Outta Compton is a brother that I'll smother your mother and make your sister think I love her. In ihren sozialkritischen, aber auch gewaltheroisierenden Texten thematisieren sie Ungleichheit, Rassismus und Polizeigewalt. Und über allem steht der Genius von Dr. Dre. Nach einem Streit zerbricht die Band. Dr. Dre arbeitet fortan als eigenständiger Produzent, gründet sein eigenes Label. Er entdeckt mit den Jahren Talente, die zu Weltstars werden. Snoop Dogg, Tupac Shakur, Eminem, um nur einige zu nennen. Tupac verstirbt viel zu früh und gilt manchem bis heute als der beste Rapper aller Zeiten. Doch die Musik allein ist Dr. Dre nicht genug. Er baut sich rund um die Musik ein Imperium auf. 2006 gründete er die Marke Beats by Dre, heute schlicht als Beats bekannt. Das sind Kopfhörer aus dem Hause Dre. Funktionell, lässig und gewinnbringend für ihren Erfinder. Denn Apple kauft die Firma für eben 3 Milliarden Dollar. Dr. Dre wurde damit zum ersten Rap-Milliardär der Welt. Die Geschichte von Dr. Dre zeigt, der amerikanische Traum erlebt, trotz allem.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Deutschland den festgefahrenen Ruf hat, das Land der hemmungslosen Raser zu sein. Denn das stimmt schlichtweg nicht. Die vielbeschworene Liebe der Deutschen zu ihrer Autobahn oder vor allem zum Gas geben, sie ist ein Mythos. Oder besser gesagt, eine Übertreibung, die gerne im politischen Diskurs herangezogen wird, wenn es um das Thema Tempolimit geht. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt nämlich eine neue Studie veröffentlicht, die mehr faktenbasierte Klarheit schafft. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde auf unlimitierten Autobahnabschnitten in NRW die Geschwindigkeit von knapp 2 Milliarden Fahrzeugen gemessen. Und was dabei rauskam, das überrascht. Nur 1% der Autos überschritt die 160-Kilometer-Stunden-Marke. Noch bemerkenswerter, ganze 83% der Autofahrer blieben unter der Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Der Durchschnitt fuhr mit gemütlichen 113,5 Stundenkilometern. Also keine Raserei, keine Asphalt-Rowdies, eher ein entspanntes Cruisen im Komfortmodus. Damit hält das Klischee vom deutschen Vollgasfanatiker, der nur glücklich ist, wenn die Tachonadel so richtig flackert, nicht wirklich stand. Richard Wagner hatte also recht, als er sagte, das spezifisch deutsche Tempo ist das Andante, eben mäßig langsam. Das gilt offenbar nicht nur in der Musik, sondern auch, wenn wir
fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Streifen